Hallo da draußen vor dem Bildschirm. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Spiels. Wir schreiben ein Indie-Western-Kurzhörspiel. Und wie steht die Sache? Wo steht die Sache? Die Tracking-Details. Ihr wisst es, ihr liebt es, ihr kennt es nach der Werbung.
Ohrenbrecher, die Hörspielmacher. Der Hörspiel-Podcast von Falk und Daniel.
Und da mag der ein oder andere sagen, was, schon wieder? Wirst du endlich mal fertig mit dem dummen Ding? Ja, so einfach funktioniert das mit dem Schreiben nicht, zumindest in diesem Fall und bei mir nicht. Aber gehen wir mal ein bisschen tiefer ins Detail und machen so eine kleine Schreibtherapie-Session, so quasi live am offenen Herzen. Was sind die Challenges? Also kurz gesagt, es geht um eine Gruppe, die sich in diesem Western-Setting nach einem Überfall in einem Hinterraum des Saloons quasi verbarrikadieren. Draußen hämmert ein Typ an die Tür, will einen Pete Howley haben, den kennen die Anwesenden aber anscheinend nicht. Und so entsteht erstmal eine Pattsituation und ein bisschen ein Kammerspiel, das eben am Schluss dazu führen soll, dass, die Auflösung hatten wir schon mal festgelegt, der Sheriff sich eben als dieser Pete Howley herausstellt, der sich einfach nur als Sheriff ausgibt und quasi untergetaucht ist und jetzt eben Panik hat, von seiner alten Gang verfolgt zu werden. Die Wahrheit ist aber ein bisschen komplizierter. Die Wahrheit ist nämlich, da draußen ist nicht seine alte Gang, sondern da draußen ist der Marshall. Und das Ganze ist ein sehr aufwendiges, sehr komplexes Setup, das eben Peter Howley überführen soll. Und das ist die Ausgangssituation. Die Challenge ist die, wir haben zum einen relativ viele Charaktere. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Charaktere, die im Raum sind. Wir haben die Stimme vor der Tür und das sind relativ viele. Das heißt, was wir zu irgendeinem Zeitpunkt nochmal challengen müssen, ist, haben wir zu viele Charaktere? Gibt es zu viele Charaktere? Ja, natürlich gibt es zu viele Charaktere. Denn überleg mal, wir sind in einer Kammerspielsituation und auch wenn es nicht zwingend immer nur 2, 3 Personen sein müssen, ist die Challenge, je mehr Personen, die da drin sind, desto schwieriger ist es, jedem eine Aufgabe zu geben, damit er nicht nur irgendwie wie Wandschmuck Nummer 3 aussieht. Dementsprechend bin ich gerade am Überlegen, unsere Pianistin, die wir hier mit reingezogen haben, zu streichen und eben durch eben die, oder quasi ihre Rolle in die Rolle der Liz Crawley hinein zu morphen. Aus dem einfachen Grund, weil zu viele Charaktere verderben den Brei. Nein, Spaß. Wir kochen hier nicht, aber es ist so ein bisschen vergleichbar damit. Wenn ich zu viele Zutaten habe, dann schmeckt es vielleicht originell, aber nicht unbedingt gut. Sondern man muss darauf aufpassen, eben vielleicht dann doch eher die Entscheidung zu treffen. Das heißt so schön beim Schreiben, kill your darlings. Sprich, wir sind also in dieser Situation, dieser Western-Situation. Und wie entwickelt sich diese Situation? Also ich habe einen ersten Draft geschrieben von Szene 1 und 2, also der Szene, wie sie erstmal da reinrennen. Die ist ja relativ einfach und überschaubar, weil das ist vor allem Action, die man hauptsächlich im Sounddesign umsetzen muss. Das wird dann eine kleine Herausforderung, weil man ja trotzdem dem Hörer das Gefühl geben muss, er hört alles, was passiert, ohne dass es einen Erzähler gibt. Man könnte sich es jetzt einfach machen und einfach einen Erzähler reinsetzen, der einfach stimmungsvoll in dieses Hörspiel einleitet, aber ich glaube, viel cooler wird es, wenn man den Hörer wirklich reinwirft, ihn erstmal in die Action gibt, dann die Situation, die sind in der Kammer. Und da haben wir die erste Herausforderung, denn wir müssen in dieser zweiten Szene insgesamt 8 beziehungsweise 9 Leute vorstellen. Das ist ein bisschen challenging, zumal man kann ein bisschen was implizieren. Also der Hörer kann auch ein bisschen selber denken. Das wird heutzutage, ein bisschen überspannt, dass alles doppelt und dreifach dem Hörer oder dem Seher vorkauen. Das muss man gar nicht machen. Also so ein bisschen neugierig machen, so ein bisschen Mystery besteht ja aus Puzzlestücken. Und je mehr Puzzlestücke es gibt, desto spannender kann das erstmal sein, zu versuchen, was passt denn vielleicht zusammen. Aber 8 Leute, das ist so hart an der Grenze, und beziehungsweise 9, wenn man noch die Stimme vor der Tür mitnimmt. Wir haben 2 doppelte Böden, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir haben zum einen diese Finte, wo man auch aufpassen muss, dass sie halt sehr konstruiert ist. Das heißt, wir müssen auch so ein bisschen Background und Erklärung schaffen. Ja, warum? Und was steht dahinter? Was ich noch in die zweite Szene einbauen will, ist noch so ein bisschen Erklärung, dass eben, und bei Erklärbär muss man immer ein bisschen aufpassen, also Exposition, dass man es nicht übertreibt, aber auch ein bisschen die Atmosphäre schaffen. Der Typ vor der Tür, der meint's ernst. Also da muss man wirklich sehr aufpassen, was man ihm sagt, wie man es ihm sagt. Dann ist wichtig, ein bisschen trockener Humor. Den finde ich immer ganz gut reinzuwürzen, weil der kann eben so eine Situation so ein bisschen aufheitern. Und da muss man natürlich aufpassen. Wie gesagt, ich habe euch die Kniffe hier oder die vorgedachten Haken, die Story schlägt, ja schon gesagt. Also zum einen, der Sheriff ist nicht der Sheriff, das ist das eine. Und die Situation ist nicht die Situation. Ich dachte da an so klassische Gangsterfilme, wo dann eben der Gangster den Gangster austrickst. Hier in dem Fall ist es halt der Sheriff bzw. der Gangster gegen den Ort. Und die Idee war, zuerst zu sagen, alle wissen Bescheid. Und dann habe ich festgestellt, nee, das ist nicht gut, weil wenn alle Bescheid wissen, dann ist das super konstruiert. Weil dann müssten ja alle begnadete Schauspieler sein und das wird so nicht funktionieren, sondern die Idee war zu sagen, 2 der Charaktere in dem Raum wissen Bescheid. Und die müssen quasi so ein bisschen die Stimmung ziehen. Und momentan war die Idee, wir haben ja, das kann ich auch noch mal kurz zusammenfassen, für alle, die es nicht mehr ganz im Kopf haben, die 8 Charaktere sind. Wir haben John Doohan, der Totengräber. Wir haben Sheriff Tom McKenzie, alias unser Gangster. Dann haben wir die Bardame Donnerwetter Sue, ist noch der Arbeitstitel. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dem Namen. Der klingt halt so ein bisschen zu Klischee. Da muss noch was Besseres her. Dann haben wir Pater Christophorus Benson. Wir haben Bella van der Mark, eine Pianistin, die, wie gesagt, würde ich streichen. Da war zuerst die Idee, dass die eben die Erfahrung mit dem Gangster gemacht hat und ihn zuerst eben nicht wiedererkannt hat und die ihn dann eben im Laufe der Szene wiedererkennt und dadurch eben so ein bisschen. Aber das würde ich jetzt erstmal streichen und auf die Seite nehmen, weil, wie gesagt, wir haben ein Hörspiel aus 4, maximal vielleicht noch 5 Szenen, in der wir diese ganze Geschichte und Auflösung erzählen müssen und der Hörer soll nicht komplett geplättet sein. Das heißt, wir haben irgendwie 15 Minuten dafür Zeit. Also müssen wir auf jeden Fall die Pianistin streichen. Dann haben wir noch Elizabeth und Charles Corley. Die beiden würde ich drin behalten, weil die könnten eine ganz interessante Dynamik haben. So eher so ein bisschen der möchte gern, der aber eigentlich ziemlich unter der Fuchtel steht und sie, die immer ihren Willen durchgedrückt haben will. Wir haben dann noch vor der Tür den Messer Mike McGee, den Gangster, der angeblich eben vor der Tür steht und seinen ehemaligen Kompagnon sucht. Und der ehemalige Kompagnon, also zum einen, die verstehen sich natürlich nicht gut, weil es durch eine dicke Tür geht. Beziehungsweise da ist ein Schrank vor die Tür gekippt. Das ist schon in der Szene soweit drin. Aber der versucht natürlich auch so ein bisschen seine Stimme zu verstellen und so ein bisschen sich anders zu geben, als er im ersten Teil der Szene, wenn er eben so ein bisschen sich die Leute sortieren, zu hören ist, dass er eben versucht, so ein bisschen sich anders darzustellen, als er ist. Und das ist so ein bisschen, soll für den Hörer das erste Indiz sein, dass er eben weiß, okay, gut, das ist vielleicht, da ist irgendwas stimmt da nicht. Und dann eben noch so ein paar andere, wie gesagt, es gibt eben zwei Eingeweihte und das würde ich eben so ein bisschen zusammenstreichen. Also gegebenenfalls den Totengräber und den Pater vielleicht auch nochmal in eine Persona zusammenbringen, weil zu viele Leute, wie gesagt, machen das Ganze schwierig. Und dann haben wir das Ehepaar, den Totengräber oder den Pfarrer. Da muss ich noch überlegen, welche der beiden Rollen ich halte. Dann haben wir den Sheriff und dann haben wir die Bardame, also die Herren des Hauses. Und damit können wir schon ein bisschen mehr arbeiten. Dann haben wir nur noch 6 Leute, wovon eben alle so ein bisschen in Relation zueinander stehen. Und der Sheriff ist noch relativ neu da. Also das sind so die grundsätzlichen Überlegungen. Gut, das heißt, dann haben wir das schon mal gemacht. Dann findet ein bisschen fröhlicher Banter erstmal statt. Hey, wir haben es geschafft. Puh, gerade noch so. Wer ist denn der Clown da vor der Tür? Und dann kann man, oder war die Überlegung so ein bisschen einzubauen, da eben so ein bisschen Exposition. Hey, habt ihr denn nicht gehört? Da ist dieser Gangster, dieser Messer McGee in der City. Das wäre ja vielleicht das Nächste, dass man überhaupt, da stimmt, das ist vielleicht gut. Die Legende von Messer McGee, die könnte ja durchaus durch den Mitwisser, den Totengräber, beziehungsweise den Pater, nehmen wir lieber den Pater. Der Pater ist, glaube ich, sympathischer als der Totengräber. oder zu viel Klischee. Na gut, nehmen wir mal den, ich überlege. Ich überlege da noch ein bisschen drauf rum. Und würde dann eben dazu übergehen, dass der schon mal so die falsche Fährte legt, im Sinne von, hey, du, pass mal auf. Habt ihr nicht gehört? Da ist diese Gangsterbande, die letztlich den Postzug überfallen hat und die Kutsche mit der Gouverneurin überfallen hat. Die ist ja in der Gegend hier bei uns gesehen worden und ihr müsst aufpassen. Und der vor der Tür muss dann gar nicht irgendwie lügen und sich verstellen, sondern hey, wie... wobei auch das macht wenig Sinn. Ich überlege gerade, weil das ist ja, man muss sich halt genau überlegen und das ist so ein bisschen die Challenge bei einem Kurzhörspiel. Ich finde, ein Langhörspiel zu schreiben, ein Langhörspiel zu schreiben ist wesentlich einfacher als ein Kurzhörspiel zu schreiben, weil bei einem Langhörspiel hast du mehr Zeit, dem Ganzen so ein bisschen Luft zum Atmen. Das ist wie ein guter Wein, ne? Den gerade ein Rotwein, den dekantiert man ja gerne. Das heißt, man füllt ihn in ein größeres Gefäß, wo er dann mehr Oberflächenberührung mit der Luft hat und der kann dann so ein bisschen atmen und entwickelt dann so ein bisschen stärker seinen Geschmack, sein Aroma. Und ähnlich haben wir es hier. Also dementsprechend, bei einem Langhörspiel hat man da natürlich ein bisschen mehr Zeit und kann erst so ein bisschen um den heißen Brei rumreden und erstmal so ein bisschen Atmosphäre und Worldbuilding schaffen. Das müssen wir hier in der ersten Szene mit Sounddesign machen und in der zweiten Szene müssen wir allein die Charaktere vorstellen und so ein bisschen das Setting setzen und die Szene endet eben damit, es pocht an der Tür und jemand sagt, hey, er muss hier raus. Also von daher ist die Idee, die ich gerade spontan hatte, keine gute. Und da muss ich nochmal ran. Grundsätzlich, wie funktioniert das mit der Kreativität? Ich empfehle ja gerne das Buch Creativity, Small Cheerful Guide von John Cleese, dem Monty Python Humoristen und eben Kreativgelehrten. Nein, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Buch, weil es sich eben wirklich mit dem Thema auseinandersetzt und finde ich sehr, sehr gut einfängt, wie Kreativität funktioniert. Viele denken, dass es eben eine besondere Gabe ist. Ey, ich bin besonders kreativ und das ist eben ein etwas, das habe ich oder ich habe es nicht. Und das ist eigentlich grundsätzlich erstmal falsch. Kreativ kann jeder sein, weil kreativ ist nur eine andere Art, Probleme anzugehen. Nämlich so ein bisschen so, wie ich es hier gerade gezeigt habe, so ein bisschen verspielter, um das Problem herumzutänzeln und verschiedene Sachen auszuprobieren und zu schauen, was passt und was passt nicht. Wichtig ist, und das beschreibt John Cleese, finde ich sehr, sehr schön, gibt es auch einen tollen Vortrag, den er für Business, Kreativität im Business gehalten hat, der aber das super einfängt. Bei der Kreativität gibt es zwei verschiedene Zustände oder Modi. Es gibt einen offenen und einen geschlossenen Modus. Im offenen Modus geht es darum, wie ich hier eben vor euch, vor dem Mikrofon sitze und eben mal die Idee so ein bisschen euch erzähle, so ein bisschen auseinanderknüpfe und so ein bisschen Ideen reinwerfe in den Raum. Das Wichtige ist in diesem offenen Modus ist alles erlaubt. Es gibt keine schlechten Ideen. Man kann zwar Ideen wieder hin und her werfen und verwerfen, habe ich ja auch gerade gemacht, aber eigentlich muss es, und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundregel, wir wollen spielen. Also muss alles erlaubt sein. Jede Idee kann erstmal niedergeschrieben werden. Das ist wie ein klassisches Brainstorming, in dem Fall mit mir selber. Aber deswegen schreibe ich auch gerne mit Leuten im Tandem, dass ich eben so ein bisschen diese gemeinschaftliche Brainstorming-Session habe. Und dann kann jeder seinen Teil mitnehmen. Und dann kommen wir in den geschlossenen Modus. Im geschlossenen Modus ist es vor allem eins wichtig. Schotten dicht. Das heißt, kein Social-Media-Ablenkung. Ich mache mir gerne Musik dazu an, um mich eben in die Stimmung zu versetzen. Und dann nimmt man erstmal das, was da ist und schreibt los. Je genauer man weiß, was man schreiben will, desto einfacher wird es. Wenn ich es nicht weiß, dann ist trotzdem die Challenge, erstmal was hinzuschreiben. Es muss nicht brillant sein von Anfang an. Ein anderes gutes Buch, ich habe das gerade als Hörbuch, ist Creativity Inc. Das ist vom Ed Catmull, das ist einer der Gründer von Pixar Animations. Und der hat in dem Buch nicht nur so ein bisschen dargelegt, wie so der kreative Prozess hinter einem Pixar-Film ist, sondern der erzählt auch viele, viele coole Anekdoten von Pixar-Produktionen und wie sich die Story auch teilweise entwickelt hat. Und das fand ich wirklich toll, weil, und das ist nämlich die Wahrheit, die kaum einer begreift, es kommt eigentlich nie vor, dass man sich hinsetzt und die perfekte, brillante Story runterschreibt. Mag die Ausnahme sein, dass es passiert, oder Leute, die eben ein festes Rezept haben, mit dem sie schreiben, vielleicht geht es da auch. Aber meine persönliche Erfahrung ist, der erste Draft, die erste Entwurfsfassung, die ist meistens furchtbar. Und wenn sie nicht furchtbar ist, ist sie zumindest ausbaufähig. Und das ist auch richtig so. Das ist ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn ich eine Skulptur schaffe, also Kunst, physische Kunst erschaffe, dann habe ich erstmal einen Block Granit und dann fange ich an dem Block rumzuschleifen. Und mit ein bisschen Glück hat das so eine gewisse Form, wo ich dann schon grob weiß, okay, das ist es. Und dann feile ich immer mehr Details raus. Und am Ende sehe ich da eine Eule oder einen Engel. Aber ich sehe, dass ich Iterationen brauche. Kunst und Schreiben ist für mich Kunst. Mehr logischerweise, ich bin im Indie-Bereich unterwegs, noch mehr Kunst, als es eben Business ist. Im Business muss ich gegebenenfalls auch mal Sachen aus der Hand geben, bevor sie fertig sind, weil ich einfach meine Deadline habe. Und wie gesagt, wenn ich Serien schreibe und viele Serien schreibe und vor allem mehr Zeit habe, also auch Erzählzeit in der Geschichte habe, dann fällt mir das Schreiben leichter, weil ich dann gegebenenfalls mir ein bisschen Freiraum schaffen kann. Also ein Beispiel ist, ich habe ja am Abgrund Staffel 1 wirklich innerhalb von 6 Monaten fertig produziert, wobei ich jeden Monat 15 Minuten Hörspiel geschrieben habe, produziert habe, aufgenommen habe und so weiter. Alles, was dazu gehört, dass man wirklich pro Monat ein fertiges Hörspiel hatte, und ich habe nicht vorher angefangen, sondern ich habe im Prinzip einen Teil fertig gemacht und so habe ich 6 Teile gemacht. Am Ende war es 90 Minuten Hörspiel. Und ähnlich, ich sehe es, da hatte ich auch die Geschichte, dass ich mindestens 2 oder 3 Durchläufe bei der Story hatte. Aber man sieht, wenn ihr zum Beispiel am Abgrund Staffel 1 mit am Abgrund Staffel 2 vergleicht, dass ich persönlich finde, und ich habe das aber auch schon vom einen oder anderen gehört, dass die Staffel 2 als wesentlich runder wahrgenommen wird. Warum? Weil ich die am Stück geschrieben habe, und zwar in 2 Etappen. Ich habe nicht Monat für Monat mich quasi in Sackgassen geschrieben, nur um mich wieder aus den Sackgassen rauszuschreiben. Also diese ganzen Cliffhanger, die ihr in Staffel 1 liest, ich wusste noch nicht, wie das Ganze endet. Ich habe auch relativ lange mit mir gerungen. Am Ende von Am Abgrund Staffel 1 gibt es ja diese Konfrontation. Ich will nicht zu viel spoilern, weil vielleicht will es der eine oder andere noch hören. Hörtipp. Aber da haben wir diese Konfrontation, und ich war mir lange nicht bewusst, wie. Das heißt, ich habe die erste Folge, die habe ich im Prinzip an einem Abend geschrieben. Die ersten 15 Minuten, das sind ungefähr 1500, 1600 Wörter gewesen, flossen einfach nur so aus mir raus. Zweite ging auch noch relativ flüssig. Die dritte, je näher man einer Auflösung kommt, desto schwieriger fällt es mir zumindest, alles im Blick zu behalten. Es ist, wie gesagt, ein Staffelfinale. Also wenn du wirklich alle offenen Fäden, die du in der Geschichte hast, zum Abschluss bringen willst. Beim Thriller arbeitet man gerne von hinten nach vorne. Das habe ich auch bei einer Geschichte bisher gemacht. Todestrieb gibt es als Pilot für meine Patreone zu hören. Ist die Pilot-Episode für eine Thriller-Reihe, 20-Minuten-Hörspiel, das allerdings bislang nicht umgesetzt ist und wo ich auch nicht weiß, ob ich es umsetzen kann, weil ich da definitiv ein Studio für brauche oder anders gesagt einen Produktionsstab für brauche. Das schaffe ich nicht alleine. Am Abgrund habe ich ja spezifisch so geschrieben und aufgesetzt, dass ich das alleine produzieren kann, ohne dass ich ein großes Team brauche. Aber je mehr ich so eine Auflösung komme, und bei diesem Western-Hörspiel ist es noch schlimmer, weil ich ja nur 15 Minuten Zeit, und ich will diese beiden Twists irgendwie homogen verpacken, dass am Ende nicht der Zuhörer sagt, hey, Moment mal. Aber das habe ich ja schon vor Meilen auskommen sehen. Du brauchst eigentlich die Mischung aus, aber klar doch, jetzt wo ich die Auflösung kenne, da macht das alles Sinn. Und dieses Erlebnis, das ist schwierig zu replizieren, wenn man nicht, und wie gesagt, das ist kein irgendwie heruntersetzen. Ich habe höchsten Respekt vor den Kollegen, die wirklich viel schreiben. Hut ab, Chapeau. Ich habe gerne meine Freiräume, genau, um eben Iterationen machen zu lassen, weil, wie gesagt, je mehr Iterationen ich machen kann oder auch mal irgendwie 2 Wochen lang einfach durchatmen kann, die Geschichte erstmal sich setzen lassen kann, dann nochmal zurück zur Geschichte zu kommen und mit frischem Gedanken und frischem Hirn wieder auf die Geschichte draufzugehen, dass das für mich persönlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung ist und das Ergebnis immer besser ist. Deswegen, also am Abgrund, hört es euch mal an, erste Staffel versus zweite Staffel rein von der Geschichte her, welche Episode findet ihr besser? Sagt es, lasst es mich wissen, schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, das Hörspiel, dann freue ich mich. Dann sagt das auch gerne. Und ihr könnt es auch sagen, wenn es euch nicht gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Aber das sind so die Gedanken. Und wenn wir jetzt aufs Western-Hörspiel zurückgehen, dann habe ich, wie gesagt, den Draft der ersten beiden Szenen. Es soll eigentlich 4 Szenen geben. Und die dritte Szene, die ist die kritischste, weil man da eine gute Balance finden muss von Exposition. Also das, ja, man hört die Gerüchte und das kann man halt schön atmosphärisch machen. Ne? Die Lagerfeuerstimmung mit, ich setze, von draußen kriegen sie ein Ultimatum gesetzt und da wird der Druck aufgebaut und drinnen findet so ein bisschen ein Prozess statt. Das gart so ein bisschen oder das brodelt so ein bisschen vor sich hin, weil der Druck geht ja natürlich auf die Leute. Die sind da eingesperrt in einem Raum ohne Fenster. Das ist auch noch ein wichtiges Detail. Es gibt Streichhölzer und dann Licht, aber es ist eine, ja, sie haben einen Schrank vor die Tür geworfen. Damit haben sie erstmal sichergestellt, dass sie für den Moment sicher sind, aber da draußen wird Druck aufgebaut. Hey, ich habe Dynamit. Ich kann die Tür aufsprengen, wenn ihr wenn ihr mir nicht gebt, was ich haben will. Und auch wenn das Ganze natürlich ein Bluff ist, darf das der Hörer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wissen. Ja? Ich hätte vielleicht am Anfang der Folge sagen müssen, Spoiler-Talk. Ich schreibe es in die Sendungsbeschreibung. Spoiler-Talk, das neue Format hier auf ohrenbrecher.de. Und ja, also das sind Punkte, die sind wirklich kritisch und deswegen, ich werde es, ein paar Störungen hier drin, mein Mikrofon ist irgendwie ein bisschen hyperempfindlich im Moment, wahrscheinlich, weil ich 2 Wochen wieder nicht aufgenommen habe. Aber, also nochmal, die Quintessenz ist, dass ich eben jetzt erstmal eine Variante runterschreibe und wenn ich diese Variante habe, dann fällt mir als Autor erstmal ein Riesenstein vom Herzen, weil das gefürchtete leere Blatt ist bekämpft. Das ist der Feind jedes Autors, ist das leere Blatt. Und erstmal überhaupt irgendwas hinzuschreiben, auch wenn das qualitativ vielleicht nicht annähernd das ist, was ihr haben wollt, ist es eine gute Basis, um weiterzumachen. Und wie gesagt, das fertige Hörspiel ist dann nicht mehr groß anders. Im Falle von der Abgrund sind die ersten beiden Folgen relativ 1:1 so übernommen, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe sie eher ein bisschen noch minimal gekürzt, aber ich habe wenig an den Dialogen gefeilt. Bei Staffel 2 war das anders. Da hatte ich die Zeit, da habe ich sie mir genommen und habe in einem Jahr die erste Hälfte geschrieben, die auch 45 Minuten Hörspiel entspricht und im zweiten Jahr dann die zweite Hälfte. Für die erste gab es dann eine Kinopremiere und so, ist egal. Schleichwerbe und Dauerwerbesendung aus. Aber was mich interessieren würde, ihr da draußen, die ihr selber Hörspiele macht, wie seht ihr das denn mit dem Schreiben? Geht es euch ähnlich? Habt ihr euch hier wiedererkannt? Sind das Gedanken, die euch durch den Kopf gehen oder seid ihr die kompletten Handwerker, die eben genau wissen, wie eure Story aussieht und die eben niederschreiben? Ich finde, Geschichten schreiben ist eine Journey, eine Reise in sich selbst. Und ich will entdecken, ich will selber Hörer dieser Geschichte sein. Und darüber kriege ich meine Motivation zum Schreiben und darüber kriege ich auch so ein bisschen diesen Spirit, diese Energie. Also es ist wie Magie, weil ich das Gefühl habe, ja, ich will wissen, wie es ausgeht. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, davon auszugehen, der erste Entwurf ist nicht zwingend der Finale, sondern da kommen Iterationen und wie gesagt, große Namen wie zum Beispiel Pixar Animations, die haben teilweise über Jahre hinweg ihre Geschichten glatt geklopft, bis dann ein Monsters Inc. zum Beispiel draus geworden ist. Da sind Iterationen drin, da haben die auch diverse Charaktere genommen, verworfen, wieder eingebaut. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich zu hören, weil man eben weiß, das geht nicht nur den Kleinen so, das geht auch den Großen so. Oder anders gesagt, wir kochen alle mit Wasser. Aber nichtsdestotrotz, es ist wichtig, sich für mich persönlich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, weil ich halt Wendungen drin haben will, die ich nicht kommen sehe und die sich gut für mich anfühlen. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann drehe ich halt nochmal eine Runde. Und ja, wie gesagt, wenn man eine Deadline, der Feind ist nicht nur das leere Blatt, sondern auch die Deadline, dann muss man natürlich aufpassen und da muss man Kompromisse schließen. Und eventuell hat man eben nicht die Gelegenheit, das ist, ihr habt auch diverse Beispiele beim Film. Wenn man wirklich dem Regisseur Zeit gibt, eine Idee zu entwickeln über Jahrzehnte, dann ist das wirklich, kann da durchaus ein Meisterwerk rauskommen. Heißt nicht, dass es nicht auch Gegenbeispiele gibt, die diese Theorie bestätigen oder was war es, die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Aber es ist in vielen Fällen, gerade in den 80er-Jahre-Kultfilmen, so viel Improvisation drin, da werden ganze Dialogpassagen quasi am Tag des Drehs sich ausgedacht. Und das ist, finde ich, spannend, wenn man eben die Geschichte so lange offen lässt und halt so viel Abenteuer und Spannung in der Geschichte hat. Im Gegensatz zu dem, wenn man halt eine komplett durchgeplante, durchexerzierte Reise hat. Ich muss sagen, je mehr Skripte ich jetzt in meiner bisherigen Autorenlaufbahn geschrieben habe, desto leichter fällt mir das grundsätzlich, sich erstmal hinsetzen und schreiben. Und ich würde für mich programmieren, dass auch je mehr Skripte ich schreibe, desto besser ist der erste Entwurf. Er ist nie perfekt und allein schon aus der, weil man eben in diesem geschlossenen Modus nicht bewerten kann. Wenn ich in dem geschlossenen Modus bin, offener Modus, geschlossener Modus, Creativity von John Cleese, dann ist es eben ganz, ganz wichtig, im geschlossenen Modus kann ich nicht bewerten, sondern im geschlossenen Modus nehme ich alles, was ich aus dem offenen Modus habe und bringe so viel wie möglich aufs Papier, um dann wieder in den offenen Modus zu gehen, wo ich wieder diesen Spieltrieb ausleben kann und eben die Geschichte so ein bisschen rausfeilen, raustüfteln kann. Für mich funktioniert Schreiben so und deswegen macht mir dieser Prozess auch Spaß. Und auch wenn es vielleicht nach außen für euch jetzt so aussieht, jetzt sitzt der Depp schon wieder an dem Skript und ist jetzt immer noch nicht fertig. Aber ich sag's euch, der Weg ist das Ziel und wie gesagt, wenn wir jetzt darüber in Austausch gehen und eben auch so ein bisschen Erfahrungsaustausch machen, na, dann kann sich die Reise ja auch für euch gelohnt haben. Vielleicht, wer weiß. Wie gesagt, sagt's mir, schreibt's in die Kommentare. Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr lieber den kompletten Plan in der Tasche, dass ihr von vornherein wisst, was ihr schreiben wollt, damit ihr zügiger geschrieben wollt, es geschrieben bekommt? Oder seid ihr die explorative Fraktion wie meiner einer, der eben so ein bisschen Spannung mit und der eben Hörspiel sukzessive als Kunstwerk sich erarbeitet? Wie seht ihr das? Habe ich recht? Rede ich Unfug? Und was haltet ihr vom bisherigen Ansatz von unserem kleinen Western-Hörspiel? Vielleicht im Schatten des Saloon? Wir überlegen nochmal Titel. Übernächste Woche, in 2 Wochen, wenn wir uns wiederhören, dann werde ich hoffentlich auch den Draft der 2. Hälfte des Kurzhörspiels haben. Und wir werden mal über das Thema Titel sprechen. Na, was meint ihr? Wie wär's? Seid ihr wieder dabei? In dem Sinne würde ich sagen, bleibt mir noch zu sagen, Feedback, Fragen und mehr an podcast@ohrenbrecher.de oder schreibt mir in die Kommentare. Auf YouTube bin ich sehr unterwegs. Sehe es ansonsten auch an diversen anderen Stellen. Ich weiß, Spotify mag keiner so sehr schreiben und bewerten, aber das hilft uns, den Podcast ein bisschen nach außen zu tragen. Und was meint ihr? Was denkt ihr? Und hoffentlich bleibt in mir gewogen. In jedem Fall darf ich mit den Worten von Daniel beschließen. Macht's gut, hört Hörspiele. Keep on listening. Euer Falk.
Sie hörten den Ohrenbrecher-Podcast. Eine Produktion von Falk T. Puschmann vom Studio Weltenbrecher und Daniel Schiepe von Mein Ohrenkino. Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.